Ja, herzlich willkommen zu Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Wir sprechen hier ungefähr einmal im Monat über feministische Themen im Recht, mit Frauen über Recht und über gleichstellungspolitische Vorhaben, Anliegen, Forderungen, insbesondere des Deutschen Juristinnenbundes, dessen Podcast wir sind. Wer sind wir? Das sind wie immer ich, Selma Gater. Ich bin Juristin in Berlin und ich spreche hier wie immer mit
Dana Valentina. Ich bin Juristin aus Hamburg.
Ja, Dana hat ein Gespräch geführt mit zwei Journalistinnen, mit Julia Bellan und Franziska Pröll von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die beiden haben eine preisgekrönte Recherche gemacht, einen großen Beitrag, den wir natürlich auch verlinken in den Shownotes, und zwar darüber, wie Femizide vor Gericht verhandelt werden oder behandelt werden. Der Beitrag hat den Titel Du gehörst mir, also töte ich dich. Wir haben über Femizide hier schon ein paar Mal gesprochen am Rande. Wir haben auch eine ganze Folge dazu schon aufgezeichnet. Das war damals die Folge 11 mit Professor Dr. Leonie Steinel. Da empfehlen wir natürlich reinzuhören für so die rechtlichen Hintergründe und auch für die begrifflichen Hintergründe. Aber nichtsdestotrotz wollen wir hier auch nochmal uns erstmal ein bisschen darüber verständigen, über das Thema, was sind eigentlich Femizide, wie wird es rechtlich behandelt. Gehen wir direkt rein, Dana, der Femizidbegriff, was verbirgt sich dahinter?
Ja, also es ist ja ganz interessant, dass wir mittlerweile mit diesem Begriff durchaus was anfangen können oder jedenfalls auch medial viel aufgegriffen wird. Und man kann sagen, so haben wir das auch damals in dem Gespräch mit Professorin Leonie Steinel herausgearbeitet, Femizide sind Tötungen von Frauen, weil sie Frauen sind. Dazu muss man sagen, das ist jetzt erstmal eine sozialwissenschaftliche, eine soziologische Begriffsannäherung, die ich da gerade vorgestellt habe. Das ist tatsächlich bisher kein feststehender Rechtsbegriff. Also in Deutschland nicht, auch auf europäischer Ebene gibt es da irgendwie keine allgemein anerkannte Definition. Es gibt auch in Deutschland ja bisher keinen eigenen Straftatbestand. Das heißt, man greift in der Regel zurück auf diese sozialwissenschaftliche Begriffsbestimmung Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind. Dieser Begriff ist, das finde ich noch ganz interessant, mittlerweile aber auch in den Duden aufgenommen worden. Also wie gesagt, durchaus ein wichtiger Begriff auch in der feministischen Arbeit geworden. Darunter kann man verschiedene Formen verstehen, Selma.
Genau, du hast es gesagt, Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind. Ich würde da vielleicht nochmal klarstellen, weil das ja vielleicht zum Missverständnis einlädt, dass es ein sehr enger Begriff ist, nämlich nur dann, wenn man nachweisen kann, dass der Täter, und meistens reden wir hier über männliche Täter, tatsächlich das Opfer nur deswegen und gezielt deswegen getötet hat, weil es eine Frau ist. Wie viele Diskriminierungen oder wie alle Diskriminierungen kann das aber natürlich verschiedene Formen annehmen. Also einerseits kann das natürlich die Tötung betreffen, die gerade aus Hass auf das weibliche Geschlecht begangen wird, zum Beispiel eben Incel-Anschläge. In der Wissenschaft spricht man dann auch von misogynen Terrorismus. Oder es kann aber auch Tötungen umfassen wegen der sexuellen Orientierung oder einer geschlechtlichen Identität. Also ich würde sagen, dann eher so patriarchal insgesamt motiviert. Oder Tötungen in Betreuungsverhältnissen. Ganz häufig sind es eben Partnerschaftstötungen oder Ex-PartnerInnen, die getötet werden. Oder ganz besonders perfide, der stellvertretende Femizid, dass Kinder getötet werden, um die Mutter zu bestrafen. Das ist zwar ein Grenzwert, der die Definition auch herausfordert, aber man sieht dort, dass es eben auch ein breites Spektrum an Fällen abdecken kann. Bedeutsam bei diesen ganzen Femiziden ist, denke ich, eine Sache, nämlich dahinter steht ein Besitzdenken. Das steht im Übrigen auch im Mittelpunkt der Recherche der beiden FAZ-Journalistinnen, auf das du ja dann auch mit den beiden zu sprechen gekommen bist.
Genau, schauen wir uns vielleicht die aktuellen Zahlen auch mal an zu dem Thema Femizide. Die werden traditionell, muss man jetzt leider mittlerweile sagen, immer zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, also Ende November, veröffentlicht. Und aus dem letzten Jahr, die Zahlen, die veröffentlicht wurden, die beziehen sich dann auf das Jahr 2024. Also das sind für Deutschland die aktuellsten Zahlen, die wir haben. Die sind im Bundeslagebild geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten aufgelistet worden. Und da werden 308 Tötungsdelikte versucht und vollendet an Frauen und Mädchen im Bereich Partnerschaftsgewalt aufgelistet. Jetzt muss man dazu aber auch sagen, dass das Bundeskriminalamt bisher keine einheitliche Definition hat des Femizids. Also dadurch, dass es kein Rechtsbegriff ist, ist natürlich auch die Frage, was fasst man dann zusammen unter diesen Tötungsdelikten, wenn man sie erfassen möchte. Das ist also durchaus auch eine Herausforderung, aber das sind jetzt so die aktuellsten Zahlen, die wir haben. Es gibt eine tolle Studie daneben von der Universität Tübingen und dem Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen, die sich nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Diese Studie ist ebenfalls im November 2025 veröffentlicht worden und damit liegt jetzt eine erste systematische Motivanalyse vor. Da wurden Strafverfahrensakten ausgewertet im Wege einer qualitativen Inhaltsanalyse und es wurde eben vor allen Dingen geschaut, welche Motivationen, welche Faktoren finden wir in diesen Fallkonstellationen, die dort in dieser Studie als Femizide eingeordnet wurden.
Das ist ja auch so ein bisschen das, was die Gäste, also unsere beiden Journalistinnen, mit denen du ein Gespräch geführt hast, ja auch versucht haben mit ihrer Recherche, noch bevor, das muss man sagen, diese Studie aus Tübingen veröffentlicht wurde, dass sie sich eben Strafverfahrensakten angeschaut haben und dann versucht haben herauszufinden, was die Geschichte dahinter ist und was vielleicht auch die Motivlage war und dann am Ende eben, wie die Gerichte darauf reagiert haben. Das nur so viel als Teaser vorab.
Genau. Jetzt gibt es noch was weiteres Aktuelles. Das Deutsche Institut für Menschenrechte ist nämlich auch aktiv geworden. Die haben einen eigenen Monitor veröffentlicht zum Themenkomplex Femizide. Ist ebenfalls im letzten Spätherbst erschienen. Also es gibt durchaus verschiedene Institutionen, wissenschaftliche Forschungsinstitute, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Jetzt habe ich eben schon angesprochen, dass es eine Herausforderung ist, dass der Femizidbegriff eben bisher kein Rechtsbegriff ist und man sich damit eben auch noch näher damit auseinandersetzen muss, was fasst man eigentlich als Femizid, wenn man auch statistisch arbeitet. Und diese Problematik wurde auch vom Bundeskriminalamt erkannt. Und es ist jetzt kürzlich eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden, eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter Leitung des BKA. Da beteiligen sich ganz viele verschiedene Behörden aus verschiedenen Bundesländern auch. Und die kommen zusammen mit dem Ziel, dass eine bundeseinheitliche polizeiliche Definition für den Begriff Femizid erarbeitet werden soll. Angekündigt ist, dass das in der ersten Jahreshälfte 2026 veröffentlicht werden soll oder zu einem Bericht führen soll. Also da dürfen wir, glaube ich, gespannt sein, was sich da noch tut. Jetzt wollen wir aber vielleicht trotzdem auch schon mal auf die rechtliche Einordnung blicken. Wie werden denn derzeit diese realen Phänomene, diese Gewalttaten, die wir jetzt hier auch als Femizide heute in den Blick nehmen wollen, wie werden die rechtlich bewertet im Strafrecht, Selma?
Wenn man jetzt sagt, Femizid ist kein Rechtsbegriff, dann heißt das vor allem, der steht einfach so nicht im Gesetz. Also es gibt jetzt keinen Straftatbestand, der sagt, wer einen Femizid begeht, wird so und so bestraft, sondern wir müssen es eben fassen mit den allgemeinen Vorschriften, die wir haben, die Tötung eines Menschen bestrafen. Also vorausgesetzt, diese Tötung ist von vornherein von dem Vorsatz getragen, eine Person zu töten. Dann gibt es da insbesondere zwei Möglichkeiten, wie das bestraft werden kann, nämlich entweder als Mord oder als Totschlag. Totschlag ist recht simpel, einfach da wird bestraft, wer einen Menschen tötet, also wer vorsätzlich sozusagen einen Menschen tötet. Und qualifiziert wird das Ganze dann aber, das steht in Paragraph 212 StGB und sozusagen die Stufe darüber, wenn man so will, also qualifiziert noch schlimmer und deswegen auch schärfer bestraft, wird der Mord. Das ist Paragraph 211 StGB. Da steht jetzt erstmal im Absatz 1, der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Und was macht jetzt den Mord aus im Verhältnis zum Totschlag? Er wird qualifiziert oder wird deswegen als schlimmer angesehen, insbesondere wenn er von bestimmten Motiven getragen ist. Also wenn dahinter eine Motivation steht, die wir als besonders verachtenswert oder missbilligenswert in der Rechtsordnung ansehen. Und da gibt es insbesondere die niedrigen Beweggründe. Also wer einen anderen Menschen tötet aus niedrigen Beweggründen, wird als Mörder oder als Mörderin bestraft. Das ist üblicherweise auch dann das Tatbestandsmerkmal, die niedrigen Beweggründe, unter denen dann die Motivation zu fassen sein kann, eine Frau zu töten, eben weil sie eine Frau ist oder aus anderen patriarchalen Gründen. Das Problem ist aber, dass das nicht immer so gehandhabt wird und natürlich voraussetzt, dass die Gerichte und auch die Strafverfolgungsbehörden diese Motivation dahinter erkennen und diese Straftat als eben einen Femizid identifizieren können. Dass das nicht immer der Fall ist, zeigt auch die BGH-Rechtsprechung, in denen es zumindest Fälle gab, in denen gerade dann kein niedriger Beweggrund angenommen wurde, wenn sich das Opfer selbst vom Täter getrennt hatte vorher. Das wurde irgendwie dann so als noch verständlich gesehen. Und man ging dann davon aus, naja, der Täter, der beraubt sich ja gerade dessen, was er eigentlich nicht verlieren möchte. Und deswegen sei es kein niedriger Beweggrund. Da gibt es auch andere Rechtsprechung, die eine andere Richtung deutet. Aber da zeigt sich, dass es eben durchaus problematisch sein kann, dass wir hier keinen feststehenden Begriff haben. Eine wichtige Neuerung gab es in der Vergangenheit im Paragraph 46 StGB. Ganz unabhängig von der Straftat gibt es Grundsätze der Strafzumessung, also wann man eher an den oberen Rand dessen geht, was da verhängt werden kann für die Straftat oder eher am unteren Rand sich bewegt. Und da wurde dann ausdrücklich jetzt aufgenommen, dass in Betracht kommt, strafschärfend vor allem, die Beweggründe, die aus rassistischen, fremdenfeindlichen, antisemitischen oder eben geschlechtsspezifischen, gegen die sexuelle Orientierung gerichteten oder sonstigen menschenverachteten Gründen, wenn die Straftat aus diesen Gründen begangen wird.
Vor diesem Hintergrund wird seit einiger Zeit, muss man sagen, immer mal wieder auch die Forderung laut und es wird darüber diskutiert, sollte nicht vielleicht ein Femizid ein eigener Straftatbestand sein, sollte es ein eigenes Mordmerkmal des Femizids geben. Und in diese Diskussion hat sich jetzt jüngst Mitte Mai auch unsere Justizministerin Stefanie Hubig eingebracht. Sie hat nämlich geäußert, dass sie das Strafrecht mit Blick auf Femizide und geschlechtsspezifische Tötungen nochmal nachschärfen möchte und hat da auch bisher in der Presse explizit von einer Klarstellung im Gesetz gesprochen. Da liegt jetzt aber bisher noch kein konkreter Vorschlag vor. Das heißt, wir dürfen auch da gespannt sein, was sich jetzt bei diesem Thema dann in nächster Zeit noch politisch tut.
Ja, wunderbar. Ja, ich glaube, dann haben wir eigentlich alles auch schon besprochen, was man vielleicht wissen muss, um dem Gespräch gut zu folgen, was du geführt hast mit Julia Belan und Franziska Bröll. Ich fand es wirklich sehr erhellend und interessant und kann unseren Hörerinnen vielleicht angesichts des Themas nicht viel Vergnügen wünschen, aber vielleicht ein erkenntnisreiches Hörerlebnis.
Ja, es waren auf jeden Fall krasse Fälle, von denen die beiden berichtet haben. Wir hören mal rein.
Ich freue mich außerordentlich, dass ich über dieses sehr wichtige und außerordentlich relevante Thema aus feministischer Perspektive heute mit zwei Journalistinnen sprechen darf. Das haben wir ja auch nicht sehr häufig gehabt bisher. Und zwar spreche ich dazu mit den beiden FAZ-Journalistinnen Julia Belan und Franziska Bröll. Ich freue mich sehr, dass ihr heute Zeit für uns gefunden habt.
Ja, hi, schön, dass wir heute bei euch zu Gast sein dürfen.
Ja, danke für die Einladung.
Wie es bei uns gute Praxis ist, würde ich zunächst damit beginnen, unsere Gäste einmal vorzustellen und würde dazu mit dir, Julia, einmal starten. Julia Belan hat studiert Medienwirtschaft und Journalismus in Wilhelmshaven, hat sich danach spezialisiert im Bereich Datenjournalismus und einen Master gemacht im Bereich Journalismus an der Universität Leipzig, auch mit Auslandsaufenthalten in Lyon und Frankreich. Nach mehreren journalistischen Erfahrungen in Lokalredaktionen und Fellowships und dann auch einer Hospitanz, die sie 2021 zur FAZ führte, ist sie seit Juli 2022 Redakteurin, Datenjournalistin im Ressort Daten und Visualisierung bei der FAZ. Franziska Bröll hat Soziologie, Publizistik und Psychologie in Mainz studiert mit einem Auslandssemester in Valencia. Hat daneben als Journalistin gearbeitet und sich in verschiedenster Art und Weise fortgebildet und hat einen Master in Lateinamerika-Studien an der FU in Berlin absolviert, abermals mit einem Forschungsaufenthalt in Bogotá. Und was ich ganz spannend finde, Franziska, du hast auch damals deine Abschlussarbeit schon über das Thema Femizide geschrieben, nämlich über den Umgang in kolumbianischen Tageszeitungen. Also das passt ja auch ganz gut zu unserem heutigen Thema. Für eure tolle Recherche aus der FAZ, die anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen 2024 erschienen ist, habt ihr gemeinsam den Marlies Hesse Nachwuchspreis 2025 für Journalismus erhalten und ihr seid auch für diesen Artikel mit dem Axel Springer Preis für jungen Journalismus 2025 ausgezeichnet worden. Und aus diesem Grund spricht natürlich einiges dafür, dass wir heute uns auch diese Recherche noch einmal anschauen, gucken, was habt ihr damals über das Thema Femizide recherchiert und herausgefunden und was können wir vielleicht auch daraus für heutige Diskussionen über dieses Thema mitnehmen. Liebe Julia, liebe Franziska, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich habe gerade schon angekündigt, ihr habt eine Recherche im Jahr 2024 zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen veröffentlicht in der FAZ über Femizide. Dafür habt ihr über 130 Fälle untersucht, in denen Frauen getötet wurden durch ihre Ehemänner, durch ihre Lebensgefährten oder ihre Ex-Partner. Was mich eingangs interessieren würde nach dieser Recherche, Was ist aus eurer Sicht das Wichtigste, dass man über diese Fälle von Partnerschaftstötung verstehen muss, damit man auch wirklich eine gesellschaftliche Debatte über dieses Thema führen kann? Also gibt es da so etwas wie eine zentrale Erkenntnis, die aus eurer Recherche für euch heraussticht? Julia, vielleicht magst du da einsteigen.
Ja, ich würde sagen, das, was für uns heraussticht oder was die zentrale Erkenntnis ist, ist, dass es eben in jeder Gesellschaftsschicht passieren kann. Also, dass in jeder Gesellschaftsschicht eine Frau durch ihren Partner, durch ihren Bruder, durch wen auch immer getötet werden kann und dass das ein Femizid sein kann und oft auch eben schon Vorzeichen bestehen, die das sozusagen ankündigen, dass hier ein Femizid geschehen könnte.
Ja, über diese Vorzeichen, da wollen wir vielleicht auch gleich nochmal etwas genauer sprechen. Was mich davor interessieren würde, ich habe ja gerade gesagt, 139 Fälle, mit denen ihr eingestiegen seid in die Recherche. Wie seid ihr denn da eigentlich ganz praktisch vorgegangen? Also woher kamen die Fälle? Und vielleicht auch, wie nah konntet ihr eigentlich Dinge erfahren über die tatsächlichen Geschehnisse? Also ich bin ja Juristin und uns hören auch viele Jurastudierende. Und da wissen wir, wenn wir uns Gerichtsentscheidungen anschauen, die haben ja häufig auch eine Sachverhaltsdarstellung, aber diese Sachverhaltsdarstellung, die ist ja eben schon sehr gefiltert, ne? Schon sehr gefiltert auf das, was dann auch von rechtlicher Relevanz ist. Ihr habt euch ja auch Gerichtsentscheidungen angeschaut, aber darüber hinaus ja auch noch einiges mehr, Franziska.
Genau, also wir haben uns auf jeden Fall erstmal mit den ganzen Nachrichtenagenturmeldungen befasst. Also so kurz nachdem eine Tat passiert, wird es ja meistens eher kurz vermeldet, zum Beispiel von der Deutschen Presseagentur. Das war unser Startpunkt. Dann haben wir natürlich versucht, möglichst viele Berichte über die ganzen Fälle zu finden, vor allem dann in Lokalzeitungen. Mal hat man mehr gefunden, mal weniger. Insofern sind wir dann relativ direkt auch auf die Polizei und Staatsanwaltschaften zugegangen und letztlich dann auch auf die Gerichte. Also man kann wirklich sagen, dass die Urteile eigentlich die Hauptquelle waren. Wie du sagst, es geht da ja ziemlich ausführlich um die Vorgeschichte, aber natürlich auch aus einem sehr bestimmten Blickwinkel. Und ja, es wurde schon deutlich, dass da einige Lücken sind oder dass das Gericht halt eine Perspektive hat, ja, die jetzt nicht unbedingt dem entspricht, was man vielleicht in einer journalistischen Recherche noch mit in den Blick nehmen würde. Das war auf jeden Fall auch herausfordernd, je nach Fall.
Ich stelle es mir auch herausfordernd vor, weil ihr versucht habt, über diesen Ansatz zu identifizieren, Fälle von Femiziden. Und Selma und ich sind in der Einleitung schon kurz darauf eingegangen, dass der Femizid ja kein feststehender Rechtsbegriff ist, irgendwie kein Straftatbestand oder so, dass man sagen kann, ein Femizid sieht folgendermaßen aus. Ich kenne aus der rechtspolitischen Arbeit jetzt des Deutschen Juristinnenbundes immer diese Erzählung oder immer diese Begriffsannäherung, Femizid, da wird eine Frau getötet, weil sie eine Frau ist. Wie seid ihr vorgegangen, als ihr die Fälle recherchiert habt? Mit welchen Kriterien oder mit welchem Verständnis von Femizid habt ihr diese Fälle ausgewählt?
Ja, du sprichst es an. Es ist ein komplexer Begriff und auch wir mussten uns da erstmal sortieren. Also wir haben einfach ganz viele Studien uns angeguckt und geschaut, wie wird es definiert? Erstmal so aus der sozialwissenschaftlichen Perspektive heraus. Dann haben wir natürlich auch geguckt, was ist in der juristischen Bubble schon dazu recherchiert oder veröffentlicht worden, fanden dann auch zum Beispiel Positionspapiere des DJB sehr hilfreich, wo es ja dann um die Vorstellungen von geschlechtsbezogener Ungleichwertigkeit geht. Ja, und dann haben wir halt versucht, für uns eben Kriterien zu etablieren, weil, wie du sagst, es gab auch zu dem Zeitpunkt, als wir in die Recherche gestartet sind, ja noch nicht zum Beispiel die größer angelegte Studie der Uni Tübingen, die ja jetzt im vergangenen November rauskam, die ja da auch nochmal wertvolle Arbeit leistet. Also auf das alles konnten wir nicht zurückgreifen.
Das ist natürlich auch eine große Herausforderung, dass es für diesen Femizidbegriff also weder rechtlich noch irgendwie sozialwissenschaftlich einen Begriff gibt oder eine Definition gibt, was damit eigentlich konkret gemeint ist. Und da gibt es jetzt ja aber auch hoffentlich demnächst bald von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe genauere Hinweise zu. Julia, was ist da genau geplant und könnte das auch für künftig journalistische Arbeiten zu dem Themenfeld Femizide helfen?
Auf jeden Fall würde das helfen, wenn es endlich eine staatliche Definition des Begriffs Femizid gibt. Diese Bund-Länder-Arbeitsgruppe arbeitet vor allem daran, diesen Begriff zu definieren für die polizeiliche Arbeit, damit eben in der BKA-Statistik, in der Kriminalstatistik Femizide explizit ausgewiesen werden können. Das ist nämlich aktuell noch nicht der Fall, auch wenn das im Jahr 24, als das erste Mal
darüber berichtet wurde, dass es jetzt explizite Daten zu Femiziden gibt, das sich eben als eigentlich falsch herausstellte, weil es eben Tötungsdelikte an Frauen waren, die in Partnerschaften oder durch eben interfamiliäre Gewalt passiert sind. Aber dadurch, dass die Motivation in der polizeilichen Arbeit noch nicht erfasst wird, die dann in der BKA-Statistik auftaucht, konnte das eigentlich noch gar nicht so explizit gesagt werden, dass es sich dabei um Femizid gehandelt hat. Das heißt, hier wäre eben diese Definition extrem hilfreich, um eben auch dann journalistisch korrekt darüber berichten zu können.
Und insofern haben wir dann für uns versucht, Kriterien aufzustellen. Und für uns zentral war auf jeden Fall eben diese Vorstellung der Ungleichwertigkeit. Also die äußert sich ja dann in Besitzdenken, in Kontrollanspruch. Und ja, das konnte man dann wirklich sehr, sehr gut in den allermeisten Fällen erkennen, dass es eben eine lange Vorgeschichte war, dass der Mann sehr oft versucht hat, in das Leben der Frau einzugreifen, ihr Dinge verboten hat, sie zum Beispiel von Freundinnen isoliert hat und sowas, genau.
Julia, habt ihr da vielleicht weitere Beispiele, in denen sich dieser Macht- und Kontrollanspruch, den Franziska gerade angesprochen hat, so geäußert hat in den Fällen? Du hast ja gerade schon so ein paar Beispiele genannt. Und steht das dann auch in den gerichtlichen Entscheidungen tatsächlich so drin? Oder sind das Umstände, die ihr dann auch eher in der Recherche über die Auswertung von Medien beispielsweise gefunden habt?
Also es ist tatsächlich so, dass wir die meisten Informationen aus den Gerichtsakten haben und entsprechend auch solche Informationen zu einem möglichen Kontrollverhalten oder eben der Vorgeschichte, was vorher passiert ist schon in der meistens, wie Franziska schon gesagt hat, Beziehung oder Ex-Beziehung. Und da sind es eben solche Sachen wie der Klassiker, also er schaut in ihr Handy, er kontrolliert das Handy. Er fragt sie, wo sie war. Er will immer wissen, wo sie ist, wo sie hingeht, wann sie wiederkommt. Manchmal auch in Fällen, wo es nicht deutsche Staatsbürger waren, dass er ihr den Pass abgenommen hat, damit sie nicht ausreisen kann oder um sich von ihm zu trennen und räumlich auch diese Trennung herbeizuführen. Also ganz viele Vorzeichen eben, dass da eben dieses Kontrollverhalten, dieses Besitzdenken des Mannes im Vordergrund steht.
Ich habe eben schon angesprochen, ihr habt 139 Fälle ausgewertet, mit denen ihr gestartet seid und habt dann schließlich 62 dieser Urteile ganz detailliert analysiert. Also euch dort mit den Fallakten, habt ihr auch gerade angesprochen, und den anderen Materialien näher beschäftigt. Und da zeigt sich, wenn man die Recherche liest, ja schon ein sehr heterogenes Bild. Also es gab 23 Verurteilungen wegen Totschlags in diesen 62 Fällen, 35 wegen Mordes, niedrige Beweggründe als Mordmotiv wurden ausdrücklich festgestellt, am Ende nur in 11 Fällen. Ihr kommt dann in eurer Recherche auch zu der Einschätzung, dass die Fälle aus eurer Sicht teilweise recht ähnlich sich gestaltet hätten, aber eben in der Bewertung, in der rechtlichen, dann durchaus unterschiedlich, eben als Mord, Totschlag oder beim Mord dann auch mit niedrigen Beweggründen oder aus anderen Gründen eingestuft wurden. Wie meint ihr das? Also habt ihr Hinweise darauf, woraus diese unterschiedliche Bewertung der Gerichte resultieren könnte?
Genau, also vielleicht als kurze Vorbemerkung, man hat ja dann als Gericht eigentlich zwei Möglichkeiten, ein Tötungsdelikt zu verurteilen, wenn es vorsätzlich war, nämlich einmal Totschlag oder Mord. Und für Mord braucht es ja ein Mordmerkmal und da kann man auf jeden Fall sagen, dass bei Femiziden vor allem Heimtücke oder niedrige Beweggründe in Frage kommen. Und Heimtücke ist ja sozusagen ein Merkmal eher der Tat. Also er tötet sie zum Beispiel, während sie schläft, sie ist arg und wehrlos, sie kriegt es nicht mit. Und ja, dann ist es eben sozusagen objektiv der Fall, dass er den Moment ausnutzt, kann man sagen. Und viel spannender ist es halt, auf die niedrigen Beweggründe zu blicken, finden die Anwendung oder eben nicht. Und da haben wir zum Teil wirklich interessante Ähnlichkeiten beobachtet im Ablauf der Tat und trotzdem sind die Gerichte dann teilweise in ganz unterschiedliche Richtungen gesteuert. Also man kann eigentlich sagen, wenn der Macht- und Besitzanspruch identifiziert wurde, erkannt wurde, dann kam es eben zum Urteil aus niedrigen Beweggründen und umgekehrt war es oft dann so, dass man das Gefühl hatte, eigentlich steht es da drin, also das Gericht erkennt die Vorgeschichte, es findet vielleicht sogar der Begriff Besitzdenken Verwendung in dem Urteil und trotzdem sprechen die Gerichte dann eher von zum Beispiel einem Motiv bündeln, also sie können vielleicht nicht sagen, welches Motiv war am Ende handlungsleitend und gehen dann halt eher auf Totschlag. Also da sehen wir wirklich sehr interessante Bewertungen und letztlich, glaube ich, kommt es total auf so ein Blick und so eine Sensibilität eben für geschlechtsspezifische Gewalt, also für die ganzen Dynamiken, die ja super lang, meistens jahrelang wirklich in den Fällen sich schon gezeigt haben. Darauf kommt es eigentlich an, ob RichterInnen eben erkennen, dass es diese Vorgeschichte gab und ob sie dann auch dieses Denken letztlich als handlungsleitend einstufen.
Ich habe ein Beispiel auch aus eurer Recherche da irgendwie so vor Augen. Da habt ihr nämlich so zwei Fälle ein bisschen kontrastiert und berichtet einmal von dem Fall eines 50-jährigen Mannes, der seine Ehefrau erwürgt hat und vorher eben auch so verschiedene dieser Ausprägungen, in denen man einen Macht- und Kontrollanspruch sehen kann, gezeigt hat. Und dann habt ihr so einen anderen Fall, den ihr gegenüberstellt, wo ein 27-jähriger Mann ebenfalls seine Frau erwürgt hat. In beiden gab es vorher auch eine Trennungskonstellation und dann kommt es eben zu ganz unterschiedlichen Bewertungen dieser Fälle durch die Gerichte. Ich weiß nicht, Julia, hast du den Fall oder habt ihr die Fälle auch noch vor Augen und könnt uns da vielleicht nochmal erzählen, wie sich die genau gestaltet haben?
Genau, also das ist auch ein Fall, der mir selber im Gedächtnis geblieben ist, vor allem der zweite Fall, weil da wirklich eine absurde, kann man fast sagen, Vorgeschichte stattgefunden hat, dass sie sich trennen wollte, er schon vorher immer sehr eifersüchtig war, Kontrollverhalten gezeigt hat, das Handy kontrolliert hat, sie sich getrennt hat tatsächlich, nachdem er handgreiflich geworden ist und er sie dann angegriffen hat, in ihrer Wohnung maskiert. Und der Grund war, dass er danach als Held bei ihr quasi auftreten wollte, damit sie ihn wieder zurücknimmt. Sie hat ihn aber erkannt, hat auch Anzeige erstattet, es gab ein Kontaktverbot. Er hat sich trotzdem aber darüber hinweggesetzt, sie weiterhin angerufen. Sie hatten auch zwei Kinder zusammen. Und am Ende war es so, dass sie doch wieder zusammengekommen sind, sie sich wieder auf ihn eingelassen hat, weil es eben diese lange Vorgeschichte schon gab, sie lange zusammen waren vorher, dann aber doch wieder dieses Kontrollverhalten überhand genommen hat und sie sich dann wieder von ihm getrennt hat. Und daraufhin hat er sie dann erwürgt. Und diese ganze Vorgeschichte wird eben in dem Urteil auch vom Gericht beschrieben. Allerdings wird dann trotzdem der Täter wegen Totschlags verurteilt und sie schreiben auch nicht, warum sie diesen niedrigen Beweggrund als Mordmerkmal am Ende nicht anerkannt haben. Also das ist für uns offen geblieben, warum es hier nicht erkannt wurde, obwohl es ja sogar explizit beschrieben wurde, wie er kontrolliert hat und was für ein Besitzdenken er hatte, weil sogar im Urteil geschrieben wird, dass auch niemand anders sie haben sollte.
Und in dem anderen Fall, da wurden ja die niedrigen Beweggründe anerkannt. Wie war da die Konstellation? Also wie war da die Vorgeschichte nach eurer Recherche?
Genau, also in dem Fall lief das anders. Da war die Konstellation so, dass die Frau sich getrennt hatte, dass sie es einfach nicht mehr aushielt, wie der Mann mit ihr umgegangen ist. Also es war, ja, es las sich wirklich krass. Also er hat ihr ein Konto verboten, er hat sie ständig als du Fette bezeichnet, er hat ihr auch gedroht, wenn sie sich trenne, dann lande sie auf dem Friedhof. Übrigens auch was, was wir oft gesehen haben, dass der Femizid eigentlich wirklich benannt wurde schon vor der Frau. Auf jeden Fall, die Frau hat es geschafft tatsächlich, sich zu lösen. Sie fand eine eigene Wohnung. Es stand auch im Urteil die Aussage, sie blühte auf. Also ja, macht einen dann wirklich betroffen, wenn man das liest. Und sie wollte dann die Scheidung. Er hat allerdings nicht locker gelassen, lauerte ihr immer wieder auf und so weiter. Und ja, hat sie dann schließlich getötet. Und da war dann eben das Urteil auf niedrige Beweggründe. Also das Mordmerkmal wurde in dem Fall erkannt. Und die Begründung war unter anderem, dass er halt unter keinen Umständen bereit war, ihr eine eigene Lebensführung zuzugestehen.
Mhm. Das dreht sich ja so ein bisschen um das Merkmal oder das Charakteristikum dieses Besitzdenkens, ne? Also dieser Macht- und Kontrollanspruch, der über so ein patriarchales Besitzdenken dann zum Ausdruck kommt. Man kennt das ja vielleicht auch so unter Begrifflichkeiten, ne? So du gehörst mir, wenn ich dich nicht haben kann, dann soll dich quasi niemand haben, dass das auch so eine Motivation ist. Gibt es da noch weitere Ansatzpunkte aus eurer Recherche, wie man dieses Besitzdenken greifbarer machen kann? Also was da eigentlich alles so drunter fallen kann? Franziska, hast du da Ideen?
Also was mir jetzt gerade einfällt, ein Beispiel, was ich auch sehr krass fand, da hat der Mann eben stark versucht, so in den Alltag der Frau einzugreifen. Also auch sowas wie drücke ich mich aus? Also zum Beispiel wollte er da nicht, dass sie sich eine bestimmte Frisur macht. Also ich fand, da las ich so relativ früh in dem ganzen Prozess schon heraus, dass es wirklich darum geht, die Individualität dieser Frau kaputt zu machen. Also sie sollte irgendwie nichts mehr tun, was ihr Spaß macht. Also ich glaube, es ging dann auch so weiter, dass sie dann bestimmte Sachen nicht mehr anziehen sollte. Also Das sind ja eigentlich eigenständige Entscheidungen, die sie so trifft. Sie fühlt sich wohl in dem Outfit. Sie möchte jetzt gerne heute, keine Ahnung, sich einen Pferdeschwanz machen. Und er greift da aber ein und versucht es ihr zu verbieten. Also ich finde, das ist so ein ja frühes Beispiel in diesem ganzen Prozess, macht aber recht deutlich, worum es halt geht, dass eben der Mann stark eingreift, dass er das letzte Wort haben will, dass er nicht möchte, dass die Partnerin sich so entfaltet, wie sie es sich selber wünscht.
Was ich sehr bestürzend fand bei dem Lesen der Recherche, das eine ist ja diese Frage nach der Einordnung als Totschlag versus Einordnung als Mord. Also liegt ein Mordmerkmal vor allem der niederen Beweggründe vor. Die andere Dimension, die mich sehr irgendwie auch nochmal aufgewühlt hat, sind die strafmildernden Umstände. Also ihr zeigt das in eurer Recherche, finde ich, also auch grafisch ist die ja sehr, sehr ansprechend aufbereitet. Also empfehle ich unseren HörerInnen auf jeden Fall auch reinzuschauen. Und da habt ihr auch so eine Art Collage gemacht von Aspekten, die Gerichte als strafmildernd gewertet haben. Und ich fand das deshalb so eindrücklich, weil einige dieser Merkmale, die da genannt werden, eigentlich auch diesen Besitzanspruch mit zum Ausdruck bringen. Julia, vielleicht kannst du uns da nochmal abholen, was das für Kriterien sind, die in den Fällen, die ihr ausgewertet habt, auch als strafmildernd berücksichtigt wurden.
Ja, also was die Gerichte als strafmildernd werteten, das war wirklich ein Potpourri an verschiedenen Begriffen oder Umständen. Zum Beispiel angefangen bei, er hatte ihr Verhalten als Demütigung empfunden oder er zeigte Reue, er fühlte sich in einer Sackgasse oder in einer schwierigen Situation. Das war eben Ausnahmezustand, was dann eben als ja menschlich nachvollziehbar quasi gewertet wurde. Wirklich für mich erschütternd war, sie habe ihm die Tat leicht gemacht. Also die Tat leicht gemacht, das ist wirklich ein Zitat aus einem der Urteile. Und ja, er habe sich bei Hinterbliebenen entschuldigt. Und dass er eben seine Kinder für nicht unerhebliche Zeit verlieren würde, wenn man ihn wegen Mordes verurteilt. Die Kinder haben ja bereits ihre Mutter verloren. Und sie ihre Kinder und alles, was ihr gehörte, weil er ihr das Leben genommen hat. Ja, und weiteres war zum Beispiel, dass er keine Sozialkontakte in Deutschland hat, die ihm dann vielleicht in der Haft besuchen könnten. Dass er haftempfindlich sei. Also es war wirklich, waren ganz viele verschiedene Aspekte, die da strafmildernd gewertet wurden.
Und manche davon sind ja auch welche, die man jetzt aus anderen Tötungsdeliktskonstellationen auch durchaus auch kennt. Ich fand halt so besonders irritierend, dass manche dabei sind, also so wie er hatte ihr Verhalten als Demütigung empfunden, wo ja eigentlich auch letztlich dieser patriarchale Machtanspruch, der quasi erschüttert wurde aus der Perspektive durch die Frau, dann wiederum als etwas benutzt wird, was strafmildernd Berücksichtigung findet, während das ja, wenn man diesen patriarchalen Besitzanspruch als niederes Mordmerkmal oder als niederen Beweggrund im Rahmen der Mordmerkmale hinreichend berücksichtigen würde, dort eigentlich genau Ausdruck sein könnte, auch für ein Mordmerkmal. Ne? Also das fand ich so ein bisschen irritierend in der Auswertung zu sehen. Ihr habt ja auch mit RichterInnen gesprochen und da würde mich einfach interessieren, inwiefern für die eigentlich dieser Begriff des Femizids oder dieses Phänomen, inwiefern das bekannt ist, inwiefern das für die in ihrer Praxis auch eine Rolle spielt oder die vielleicht auch sagen, das ist jetzt erstmal für ihre juristische Bewertung irrelevant.
Ja, also das war wirklich sehr spannend. Da gab es eine große Bandbreite, würde ich sagen. Also von RichterInnen, die den Begriff tatsächlich kennen und ihn vielleicht so mit so einer gewissen Neugierde betrachten, würde ich sagen, bis hin zu welchen, die ihn für absolut überflüssig halten. Also auch so, ich sage jetzt mal, auf die Gesellschaft bezogen schon für nicht so relevant und schon gar nicht für die Justiz. Da kann man auf jeden Fall, denke ich, die Haltung von vielen so zusammenfassen, dass sie eben denken, das Gesetz kennt nur Menschen, aber keine Männer und Frauen. Und deswegen braucht es halt auch diesen Femizidbegriff in der Justiz nicht. Und andere waren da aber ganz anderer Meinung und sagen halt, es gibt gewisse Dynamiken in unserer Gesellschaft, also Macht ist super ungleich verteilt, es wirkt sich halt aus auf persönliches Leben, auf Beziehungen und es ist einfach Realität, dass das sich auch in den Taten niederschlägt und wir müssen irgendwie, wenn wir die Taten als Gericht bewerten sollen, diese Realität anerkennen, also wir müssen da irgendwie einen Umgang damit finden. Ich würde sagen, ja, so kann man die Bandbreite ganz gut zusammenfassen.
Mhm, Für Letzteres haben wir im Deutschen Juristinnenbund uns ja auch lange eingesetzt, unter anderem auch dafür, dass die Strafzumessungsregeln im Strafgesetzbuch ergänzt werden, was ja dann auch passiert ist. Seit 2023 gibt es im Paragraphen 46 Absatz 2 im Strafgesetzbuch die geschlechtsspezifischen und gegen die sexuelle Orientierung gerichteten Beweggründe, die jetzt explizit aufgenommen wurden als strafschärfende Gründe. Das hat ja wahrscheinlich bei eurer Recherche jetzt noch keine Rolle gespielt, weil die Fälle, die ihr euch angeschaut habt, da war der Paragraph wahrscheinlich noch gar nicht in Kraft, genau. Aber das wäre ja auch auf jeden Fall so ein Anknüpfungspunkt jetzt für die weitere Fortentwicklung in der Rechtsanwendung. Wir setzen uns sehr dafür ein, dass für eine konsequente Anwendung dieser Strafzumessungsnormen natürlich relevant ist, dass auch das entsprechende Wissen dann da ist, gerade auch bei den Gerichten, was ja unter anderem auch vielleicht durch Fortbildung und eine bessere Datenlage sichergestellt werden kann. Genau, da ich mit euch ja hier zwei journalistische Expertinnen sitzen habe, würde mich natürlich auch interessieren, es ist in den letzten Jahren, finde ich, schon zunehmend eine Kritik an Journalismus auch über Femizide erhoben worden, über Partnerschaftstötung, wenn die unter solche Überschrift gestellt wurden wie Beziehungsdrama, Trennungsdrama, ne, und eher so fast soapartig quasi überschrieben wurden, ohne dass tatsächlich die Tötungshandlung eines Mannes an einer Frau hier klar benannt wurde. Ihr geht ja mit eurer Recherche jetzt ganz anders an das Thema heran und ich habe auch aus dem Gespräch mitgenommen, euch ist das Thema ja auch sehr wichtig und dafür seid ihr auch ausgezeichnet worden mit eurer Arbeit. Wie sollte aus eurer Sicht Journalismus verantwortungsvoll über Femizide, über Partnerschaftstötungen berichten?
Ja, aus unserer Sicht ist es zum einen wichtig, dass diese Begriffe wie Familientragödie, Beziehungsdrama vermieden werden in der Berichterstattung, selbst wenn man noch nicht viel über den Fall weiß. Also man kann schreiben, Tötungsdelikt an einer Frau durch XY, wenn es eben schon bekannt ist, wer das war. Meistens ist es ja so, dass es dann in der ersten Meldung, in der vielleicht in der Lokalpresse steht und da eben noch gar nicht viel bekannt ist, außer dass es eben ein Tötungsdelikt an einer Frau gab. Im Weiteren ist es dann eben wichtig, dass aber trotzdem benannt wird, es war ein Tötungsdelikt an einer Frau durch einen Mann, in welchem Beziehungsverhältnis auch immer sie zueinander standen. Für uns ist auch klar, dass es nicht immer einfach ist, zu sagen, das war ein Femizid, vor allem wenn man eben noch nicht viel über den Fall weiß und über diese Motivation. Und da ist eben dieses Problem, dass es keine Definition gibt, die das auch für die polizeiliche Arbeit definiert, was ein Femizid ist. Dann kann man eben auch noch am Ende vielleicht schreiben, ein Femizid zeichnet sich aus durch vielleicht diese Merkmale. Und in diesem Fall ist es noch nicht klar, ob es einer ist, aber dass man einfach die LeserInnen schon mal sensibilisiert, was dieser Begriff bedeutet, auch wenn es noch keine feststehende Definition gibt.
Ich möchte gerne noch was ergänzen, ja, und zwar gab es eine tolle Studie von Christine Melzer, einer Medienwissenschaftlerin, die sich für die Otto-Brenner-Stiftung auch genau mit dem Thema befasst hat. Und ein Punkt, der mir daraus hängen geblieben ist, war auf jeden Fall, es gibt super viel Berichterstattung über tödliche Gewalt an Frauen. Also ich denke, davon müssten wir eigentlich auch weg, dass wir erst dann hingucken, wenn es eigentlich ja zu spät ist, dass wir einfach viel mehr berichten. Wie erkennt man denn Gewalt? Wie kann vielleicht ein Umfeld auch reagieren, wenn man eine Befürchtung hat, dass die beste Freundin zum Beispiel betroffen sein könnte? Also ich glaube, da müssten Medien auch mehr drüber nachdenken, in welchen vielen anderen Formen man dieses Thema noch behandeln kann und eigentlich auch dadurch dann Präventionsarbeit leisten.
Damit sind wir ja eigentlich auch schon fast so bei den Handlungsstrategien, ne? Also ihr habt mit eurer Recherche einen wichtigen Beitrag geleistet, um das Problem auch einfach zu verstehen. Und ich glaube, eine Datengrundlage ist auch etwas, was immer hilft, auch zu schauen, was könnte man daraus jetzt politisch dann vielleicht auch ableiten und auch Forderungen auf der Grundlage zu erheben. Und da sind, glaube ich, ein Problem tatsächlich auch die Daten. Also es gibt jetzt, habt ihr ja auch schon angesprochen, die Studie aus Tübingen, die ja jetzt anlässlich des letzten Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen 2025 veröffentlicht wurde. Wenn man sich so anschaut, die offiziellen Kriminalstatistiken, dann ist es ja immer noch so, dass Femizide eben auch nicht als eigenständige Tat erhoben werden können, was dann eben auch eine etwas schwierigere Datengrundlage bedeutet. Aktuell wird ja wieder darüber auch diskutiert, muss man sagen, wie man jetzt auf Femizide reagieren kann, auch politisch, also welche Maßnahmen da auch erforderlich sind, um Partnerschaftstötung für die Zukunft zu verhindern. Und das hat ja so verschiedene Stränge. Die SPD-Bundestagsfraktion, aber auch auf Landesebene die Fraktionen, da haben gerade die rechtspolitischen SprecherInnen die sogenannte Schweriner Erklärung veröffentlicht und haben sich auch nochmal dafür ausgesprochen, dass es Präventionsarbeit braucht im Bereich der Femizide, dass es Aufklärungsarbeit braucht, dass es Fortbildungsangebote braucht, zum Beispiel auch für die Polizei und die Staatsanwaltschaften, aber auch die Gerichte, und dass es letztlich notwendig ist, zu einer konsequenten Anwendung des geltenden Strafrechts zu kommen. Nun gibt es ja auch seit 2023 diese geschlechtsspezifischen Beweggründe, die durchaus strafschärfend berücksichtigt werden können, aber es muss dann eben in der Praxis auch angewendet werden. Und was ja in eurer Recherche auch ganz deutlich geworden ist, auch bei den niederen Beweggründen muss man einfach über diese spezifische Fallkonstellation Femizide und dieses patriarchale Besitzdenkenmuster, was dahinter steht, stärker sprechen. Teilweise wird ja auch in der rechtspolitischen Diskussion ein eigener Straftatbestand Femizid gefordert. Es gibt andere Diskussionen, die zum Beispiel jetzt gerade mit der Einführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung, also der sogenannten elektronischen Fußfessel, zusammenhängen nach dem spanischen Modell, wobei da ja auch immer sehr darauf aufmerksam gemacht wird, dass das spanische Modell eben nicht nur Fußfessel ist, sondern auch sehr viel mehr an Präventionsarbeit, die dazugehört. Wie blickt ihr denn vielleicht als Abschlussfrage auf diese Forderungen? Also gibt es da etwas, was aus eurer Sicht jetzt aus der Erfahrung, auch den Gesprächen, die ihr habt im Hintergrund geführt habt mit Polizei, mit Gericht, mit Justiz, die da besonders sinnvoll sein könnten? Das würde mich zum Abschluss sehr interessieren. Franziska, vielleicht magst du anfangen und ich frage euch dazu beide.
Ja, gerne. Also was wir auf jeden Fall gesehen haben, dass sehr ähnliche Fälle zum Teil sehr unterschiedlich verurteilt wurden. Und ich denke, daraus kann man ableiten, dass es halt total davon abhängt, welches Wissen bringen RichterInnen mit und auch, wie ist so die persönliche Prägung, sage ich jetzt mal. Und ich denke, um da die Unterschiede auszugleichen, wäre es total zentral, dass man mehr Wissenschaft, also schon im Studium, tatsächlich verankert, dass zum Beispiel die Istanbul-Konvention Thema wird, also dieses Abkommen des Europarats, was ja ganz viele Maßnahmen auflistet, um Gewalt an Frauen zu bekämpfen. Ja, und dass man eben sensibilisiert, was heißt denn Kontrollverhalten? Wie äußert sich das denn ganz praktisch im Alltag? Also ich denke, wenn man schon in der juristischen Ausbildung tatsächlich Inhalte einbringen würde, so dass das Wissen dann schon entsteht, dann würde man auch später vor Gericht nicht so eine Unterschiedlichkeit in den Urteilen sehen, würde ich auf jeden Fall sagen. Und genau, du hast ja auch die Änderungen des Mordparagraphen angesprochen, die Vorstöße, die es da in letzter Zeit gab. Auch CDU/CSU hatte ja letztes Jahr so einen Vorstoß, dass man ein neues Mordmerkmal der körperlichen Überlegenheit einführen könnte. Ja, das sehen wir kritisch. Also eigentlich würden wir sagen, das bestehende Recht reicht aus. Und das zentrale Problem ist eben, dass niedrige Beweggründe, die ja ausfüllungsbedürftig sind, dass die einfach nicht zur Anwendung kommen, weil eben die ganzen Vorzeichen, diese jahrelange Zuspitzung in den Gewaltbeziehungen nicht richtig erkannt wird und folglich dann auch nicht in den Urteilsbegründungen herangezogen wird.
Die Kolleginnen vom Deutschen Juristinnenbund, die fordern ja auch, dass es eine konsequente Umsetzung vor allen Dingen der Istanbul-Konvention, vor allen Dingen mit Blick auf die Rechtsanwendung geben muss. Da verlinke ich euch auf jeden Fall auch gerne nochmal das aktuellste Forderungspapier in unseren Shownotes. Genau, Julia, was magst du noch anfügen? Was sind aus deiner Sicht die wichtigen Fragen, die wir eigentlich jetzt diskutieren müssen oder auch die wichtigen Punkte, die auf die politische Agenda vielleicht gehören und noch stärker angegangen werden sollten?
Also Franzi hat schon viele Punkte genannt, die eben wichtig sind. Was ich vielleicht noch hinzufügen würde, ist die Sensibilisierung nicht nur, was Gewalt bedeutet und wie man Gewaltbeziehung erkennt und wie man helfen kann und eingreifen, sondern die ganz frühe Aufklärung darüber, um eben dieses Besitzdenken und Kontrollverhalten und eben diese Ungleichwertigkeit von Männern gegenüber Frauen von vornherein auszuschließen und da entgegenzuwirken, dass schon Kinder oder Jugendliche eben darüber aufgeklärt werden, dass es eben nicht so ist, dass Frauen weniger wert sind als Männer und dass Männer Besitzdenken gegenüber Frauen äußern können.
Ja, vielen Dank. Wir enden mit einem Appell nochmal an die Adressierung des Ganzen als strukturelles Problem und auch die notwendige Präventionsarbeit, die eben früh beginnt. Vielen Dank. Liebe Julia, liebe Franziska, danke schön, dass ihr uns aus eurer Recherche berichtet habt. Ich finde, es ist sehr wichtig, auch diese Datengrundlagen immer zu haben und aufzuarbeiten und auch zu nutzen, dann für zum Beispiel rechtspolitische Forderungen, wie wir sie im Deutschen Juristinnenbund erheben. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank an euch.
Ja, danke auch von mir.
Diese Folge musste leider auskommen ohne feministische Fundstücke, aber wir wollen diese Folge natürlich nicht beschließen, ohne eine besondere Empfehlung für euch auszusprechen. Und diese Empfehlung lautet heute, dass ihr mal reinhört in den Podcast Let's Talk About Recht. Es ist der Podcast der Stiftung Forum Recht. Die Stiftung Forum Recht hat eine Gesprächsreihe, dazu lädt sie regelmäßig ein vor Ort. Sie heißt Let's Talk About Recht, in der dann zu Gast sind verschiedene Persönlichkeiten aus ganz verschiedenen Bereichen des Rechts, die im Gespräch aus ihrem Arbeitsalltag berichten oder auch mal eine kontroverse Diskussion führen über ein rechtliches Thema. Das kann das Arbeitsrecht sein oder das Mietrecht oder über Meinungsfreiheit. Und wir empfehlen euch heute eine Folge aus Oktober 2025 ganz besonders. Eine Folge mit Mitgliedern des Deutschen Juristinnenbundes, Laura Kleiner, Dr. Susanna Rosbach und Caroline Greb zum Thema Wer, wie, was ist Familie? Zusammenleben zwischen Gesetz und Realität. Die haben nämlich diskutiert die Frage, wie kann Familienrecht dazu beitragen, Zusammenleben gerechter zu machen zwischen Eltern und Kindern, zwischen Generationen oder auch zwischen den Geschlechtern. Also ein so altes oder traditionsreiches feministisches Thema wie auch aktuelles. Wir empfehlen euch sehr, da mal reinzuhören und euch mit dem Podcast vertraut zu machen und bei der Gelegenheit vielleicht auch mit der Stiftung Forum Recht, die ganz tolle Arbeit macht,